Ismael und Islam in der Bibel. Wir haben begonnen, damit die Geschichte Ismaels in der Bibel zu studieren und fingen dann bei Abraham an. Und ihr wisst ja alle, dass Abraham mit Hagar einen Sohn zeugte, der Ismael hieß. Aber Abraham zeugte dann auch mit Sarah den eigentlichen verheißenen Sohn Isaak. Das ist allgemein bekannt. Aber weniger bekannt ist, dass Abraham danach nochmal heiratete und seine Frau Keturah hieß. Keturah bedeutet Weihrauch. Mit Keturah bekam er weitere Söhne, nachdem Sarah gestorben war. Simran war der erste Sohn, das ist alles nachzulesen in 1. Mose 25. Jokshan war der zweite Sohn, also sein vierter Sohn eigentlich. Dann bekam er den Sohn Medan, das sind uns alles relativ unbekannte Namen, weil über sie nicht weiter in der Bibel berichtet wird. Aber der vierte Sohn von Keturah ist uns schon bekannter, denn das ist Midian. Wir kennen Midian aus den Kriegen, wir kennen Midian von diesem Fest, dem rauschenden Fest, was die Israeliten gefeiert haben, kurz bevor sie nach Kanaan eingezogen sind, wo sie mit den Frauen gehurt haben. Wir kennen Midian aber auch als den Ort, wo Mose Zuflucht fand, als er aus Ägypten floh. Und wir kennen Midian auch als den Ort, wo die Karawane herkam, die Josef vor seinen Brüdern rettete. Jishbak war der fünfte Sohn und Schuach der sechste Sohn von Keturah. Insgesamt hatte Abraham 8 Söhne. Wir lesen da oft so drüber weg, weil wir meinen, es ist ja nicht so relevant, schließlich geht ja alles Wichtige dann mit Isaak weiter. Aber wenn man sich die Sache mal genau anguckt, stellt man doch fest, dass es da in der Bibel noch so einiges über Ismael zu entdecken gibt. Jokshan bekam dann 2 Söhne, Saba und Dedan, die beide später noch eine Rolle spielen. Auch Isaak bekam 2 Söhne, Israel oder auch Jakob genannt, und Edom, der auch Esau genannt wurde. Ich habe hier Edom in einer anderen Farbe gekennzeichnet. Warum? Sehen wir gleich. Denn er hat geheiratet. Erst hat er 2 kanaanitische Frauen geheiratet, was seinen Eltern gar nicht gefiel. Doch dann, als er das gemerkt hat, hat er noch eine 3. Frau genommen, und es war die Tochter von Ismael. Denn Ismael hatte ganz interessanterweise noch, bevor Jakob überhaupt auf die Welt gekommen war, oder etwa zeitgleich, 12 Söhne, die ihm verheißen worden waren, und eine Tochter. Das kommt uns doch bekannt vor, denn Israel, Jakob, hatte auch 12 Söhne und eine Tochter. Midian, von Midian wird berichtet, dass er 5 Söhne hatte. Von Edom wird auch berichtet, dass er 5 Söhne hatte. Wenn wir uns anschauen, wer denn diese Töchter von Ismael und Israel waren, so stellen wir fest, dass Israels oder Jakobs Tochter Dina uns nur in einem Kapitel bekannt wird, das eigentlich ein sehr skandalöses Kapitel ist, denn dort wird seine Tochter vergewaltigt, die Söhne rächen sich schrecklich und veranstalten ein Massaker in der Stadt der Leute, wo der Mann herkam, der sie vergewaltigt hatte. So schlimm, dass Israel oder Jakob seine Sachen packen musste. Sie mussten wegziehen aus der Gegend, weil sie konnten dort nicht mehr bleiben. Ismaels Tochter hingegen, Basmat, was Lächeln bedeutet, heiratet nun diesen Edom, den Esau, und zusammen bekommen sie einen Sohn, der heißt Reguel. Und Reguel heißt Freund Gottes. Es gibt 3 Stellen in der Bibel, wo Abraham Freund Gottes genannt wird. Und deswegen denke ich, dass wir davon ausgehen können, dass Edom und Basmat, also Esau und Basmat, zusammen mit diesem Namen, den sie ihrem Sohn gaben, auch den Abraham ehren wollten und an ihn erinnern wollten. Esau hatte natürlich noch andere Söhne, die waren von den 2 kanaanäischen Frauen. Genauso hatte Midian 4 Söhne, die nachher eigentlich keine Erwähnung mehr finden. Aber ein Sohn, Epha, heißt er, der kommt in einer endzeitlichen Prophezeiung vor, in Jesaja 60, Vers 6, wo es darum um den lautenrufenden Spätregen geht, wo Jesaja 60 beginnt mit mache dich auf, werde Licht. In diesem Kapitel wird dann Eva genannt. All diese hier in orange oder ocker gefärbten Nachkommen Abrahams werden in der Bibel die Söhne des Ostens genannt. Und das sind nicht die Heiden. Die Heiden sind die Völker, die nicht von Abraham abstammen. Aber von Abraham stammt ab die Heilslinie durch Isaak, aber auch die Söhne des Ostens. Und der Engel gab Hagar eine Verheißung für Ismael. Und auch Abraham sagt er, auch für Ismael habe ich dich erhört. Und seine Nachkommen werden so zahlreich werden, dass man sie nicht zählen kann, wie der Staub, so zahlreich wie der Sand. Und wir sehen, wenn wir weitergehen in der Geschichte, dass sie immer wieder vorkommen, diese Ismaeliten, auch positiv. Denn Josef wurde von den Söhnen des Ostens gerettet. Wäre die Karawane nicht erschienen, hätten die Brüder ihn umgebracht. Auch Josef sagte später, dass Gott ihn zur Lebensrettung nach Ägypten gebracht hat, damit er wieder seine Familie retten konnte. Moses Schwiegervater war ein Sohn des Ostens, er war ein Midianiter, er war ein Priester des Höchsten. Die ganzen Bibeltexte bringe ich jetzt hier nicht, das müsst ihr euch dann auf DVD vielleicht bestellen in dem Seminar. Ich möchte hier einfach diesen schnellen Überblick geben, damit ihr ungefähr wisst, worum es da geht. Er war ein Priester des Höchsten und Berater des Moses. Moses hat dort das Buch Hiob geschrieben, hat dort das erste Buch Mose geschrieben. Mose hat all die Dinge dort auch wieder erfahren, die die Israeliten in Ägypten vergessen hatten. Sie haben dort nicht geopfert. Wahrscheinlich haben sie in Ägypten als Sklaven nicht mal den Sabbat gehalten. Doch Moses Schwiegervater, Jethro, war ein Priester, der dieses Wissen durch die Linie Ismaels behalten hatte und wo Mose also gut aufgehoben war. Und wir sehen, dass Jethro ein geistlicher Vater von Mose auch war, denn als die Israeliten in die Wüste zogen, zog er ihnen entgegen und leitete das erste Schlacht- und Brandopfer, das die Israeliten in der Wüste feierten, bevor der Heiligtumsdienst eingerichtet wurde. Hiob, so wird uns in den ersten Versen gesagt, war der größte Sohn des Ostens. Wir müssen also darunter einen arabischen Wüstenscheich verstehen, der zu großem Reichtum gekommen war. Wir finden im Buch Hiob, dass er in seiner Jugend in Zelten gelebt hatte, später aber auch Häuser und tausende Kamele und so weiter hatte. Und auch das ganze Buch Hiob, wenn man es aus der Perspektive der arabischen Wüste liest, bekommt auch einen viel tieferen Sinn. Wir sind also hier die ganze Zeit in dieser anderen Linie, die nicht von Isaak kam. Weihrauch war ein Produkt der Söhne des Ostens. Ich zeige es euch mal hier unten mit dem Pfeil, wo Weihrauch angebaut wurde, und zwar hier unten im Jemen. Hier haben in dieser ganzen arabischen Halbinsel östlich von Israel, Abraham hatte Ismael dorthin weggeschickt und auch die Söhne der Ketura später dorthin geschickt. Die wohnten immer als Nachbarn und Gott wollte, dass sie auch als Nachbarn leben, denn er gab 3 Gebote im Heiligtumsdienst, wo sie den Weihrauch einsetzen mussten bei der Räuchermischung für den Räucheraltar, beim Speisopfer und bei den Schaubroten musste Weihrauch mit eingesetzt werden. Die Israeliten hatten diesen Weihrauch nicht, denn der wuchs nur in Südarabien, dort, wo die Söhne des Ostens waren. Von daher hatte Gott es so eingerichtet durch den Heiligtumsdienst, dass seine Kinder durch Isaak immer Handel haben müssten und immer in Kontakt sein müssten mit den Söhnen des Ostens. Bileam, auch er, wie man nachweisen kann, ein Sohn des Ostens, die Königin von Saba, die dann diese Geschenke auch bringt, Gold und Weihrauch, auch eine Araberin, und die Weisen aus dem Morgenland waren auch nicht, wie die viele denken, Perser aus dem Zweistromland, sondern auch Araber, denn in Jesaja 60 ist vorausgesagt, dass wenn Jesus kommt, die Nachkommen Ismaels Weihrauch und Gold bringen und nicht etwa irgendwelche Astrologen. Die Nachkommen Ismaels, dort werden die Namen von Ismael genannt, die ankommen mit diesen Geschenken. Und das hat sich eindeutig erfüllt zu Jesu Zeiten, wird sich aber in der Endzeit wiederholen, was in Jesaja 60 nachzulesen ist. Und woher wussten die davon? Klar, Bileam war ja ihr Prophet, der arabische Prophet hatte schon vorher vorausgesagt, dass ein Stern aufgehen würde. Das ist so in ganz kurz die Geschichte Ismaels in der Bibel. Und wir haben dann festgestellt, dass die Geschichte Ismaels oder dass diese Symbole von Ismael auch in der Offenbarung wieder auftauchen. Wenn wir die Einleitung zu den Posaunen lesen, da stoßen wir plötzlich wieder auf dieses Gold und auf den Weihrauch, die Produkte der Söhne des Ostens. Und da wir wissen, dass die Offenbarung ein Buch ist, das sich mit Rom beschäftigt, mit Rom, dem großen Feind des Volkes Gottes, und damit, wie dieses Babylon zu Fall gebracht wird, haben wir gesehen und sehen wir, dass die Offenbarung verschiedene Bilder verwendet, um diesen Fall Babylons zu beschreiben. Sie verwendet einmal das Bild des Auszugs aus Ägypten und deswegen spricht sie auch von Plagen. Sie verwendet aber auch das Bild Babylons, was wir heute Morgen oder gestern Abend in der Predigt gehört haben, wie der Fluss austrocknete. Und so sehen wir, dass auch dadurch der Euphrat, der austrocknet, dass dadurch den Königen der Weg bereitet wird, die Stadt zu erobern, und so wird Babylon fallen. Aber es gibt noch ein anderes Bild, und das ist das Bild von Jericho. 7 Tage lang zog man um Jericho und am 7. Tag 7-mal. Ich habe das mal hier so durch Kreise angedeutet, 4-mal, 5-mal, 6-mal und am 7. Tag 7-mal, dann fiel die Mauer. Und dabei wurden Posaunen geblasen. In der Offenbarung finden wir das auch. 7 Posaunen gegen Rom. 7 Posaunen werden geblasen, damit Rom schließlich fällt, so wie sie 7-mal um Jericho zogen. Ich habe hier dieses Schofarhorn, was da auch manchmal in der Bibel für steht, für Posaune, wo sie reingeblasen haben, angedeutet. 4-mal, 5-mal und in der 7. Posaune werden dann 7 Plagen ausgegossen. Wir sehen also die Parallele, überhaupt sehen wir die ganze Zeit die Parallele zwischen Isaak und Ismael. Und hier in der Offenbarung dürfen wir also jetzt wissen, wir sind da an der richtigen Stelle, wo es von Gold und Weihrauch spricht. Und wir haben uns dann die Posaunen angeschaut, was sie bedeuten. Die Posaunen waren ein Gerät im Heiligtum. Und dieses Gerät wurde geblasen, wenn Israel sich sammeln sollte, wenn es aufbrechen sollte, um einen neuen Lagerplatz zu wählen. Es wurde zum Krieg geblasen. Es wurde geblasen zu Festen. Und tatsächlich finden wir diese Eigenschaften dann auch in den Ereignissen, die Rom zu Fall brachten. Denn eine Volkswanderung, wenn sich ein ganzes Volk in Bewegung setzt, dann sammelt sich dieses Volk erst einmal. So wie die Posaune zur Versammlung geblasen wurde, es setzt sich in Bewegung und bricht auf. Das geschah, als die Hunnen sich in Bewegung setzten in der zentralasiatischen Steppe. Da haben sie andere Völker vor sich hergeschoben, die dann vor ihnen wieder geflüchtet sind und die trafen dann im antiken Rom auf. Das Volk stößt auf andere Völker, führt Krieg und vertreibt sie. Und wenn es dann die Beute geplündert hat, feiert es damit Feste. Das heißt, wir haben in den 7 Posaunen 7 große Migrationsbewegungen, die zum Fall Roms beitrugen und beitragen. Und damit schon den Schlüssel damit, wie wir jetzt die weiteren Posaunen deuten können. Und so haben es unsere Pioniere auch getan. Sie haben hier die großen Völkerwanderungen genommen, haben festgestellt, dass die Westgoten, die Vandalen, die Hunnen und die Heruler und auch die Ostgoten, dass diese 4 Völker das antike Rom zu Fall brachten. Die Hunnen, die eigentlich der Auslöser aller dieser Völkerwanderungen waren, kamen selber erst als Drittes dann am Römischen Reich an. Die Westgoten und Vandalen waren zuvor schon vor ihnen geflüchtet und waren eher angekommen. Die Ostgoten schließlich war dann der letzte römische Kaiser, der dann auch abgesetzt wurde. Und damit war das antike Rom zu Ende gegangen. Die Pioniere haben richtig erkannt, dass dann Rom nicht zu Ende war, sondern es war ein Verwandlungskünstler und hat sich plötzlich als christliche Macht wieder zur staatlichen Herrschaft aufgeschwungen, als Papsttum. Und nun kamen 2 weitere Volkswanderungen, die gegen Rom gerichtet waren, gegen das päpstliche Rom. Das waren die Araber und die Türken in der 5. und 6. Posaune. Und dann in der 7. Posaune die letzte Völkerwanderung. Die fünfte Posaune, da fällt ein Stern vom Himmel. Und hier habe ich mal Ausleger aufgelistet, die alle in diesem Stern Mohammed erkannt haben, in Offenbarung 9, angefangen von John Napier im 16. Jahrhundert bis hin zu uns bekannteren Gestalten wie William Miller als drittletzter hier 1782 bis 1849 und an letzter Stelle Josiah Litch, unsere ersten Adventpioniere, die vor 1844 gepredigt haben, und Ellen White hat im großen Kampf die Auslegung der Posaunen von Josiah Litch besonders bestätigt und auch seine Zeitauslegung dieser Posaunen. Mohammed, das schauen wir uns jetzt hier nochmal an, der führte seinen Stammbaum auf Ismael zurück und einigte alle Nachfahren Ismaels, alle Araber, alle Söhne des Ostens wurden jetzt unter dem Islam geeint. Schauen wir uns nochmal dieses Muster hier in den Posaunen an. Da haben wir die erste Posaune, wo der Hagel vom Himmel fällt. Immer Gerichtshandeln, vom Himmel auf die Erde geworfen, um Rom einen Schlag nach den anderen zu versetzen, damit es schließlich zu Fall kommt, kamen die Westgoten, griffen Rom an, vernichteten große landwirtschaftliche Flächen und so weiter. Dann die Vandalen, die über Nordafrika aus dann, also von Spanien über Nordafrika aus, dann übers Meer auf Rom zugriffen. Deswegen der brennende Berg, der ins Meer fiel. Dann kamen die Hunnen selber, mit Attila, ihrem Heerführer, der Stern, der vom Himmel fiel, der eigentliche Auslöser dieser vier Posaunen, denn in der vierten Posaune haben wir dann eigentlich nur noch die Folge, dass schließlich die Finsternis kommt und damit das Römische Reich zu seinem Ende gekommen ist. Die anderen drei Posaunen sind sehr umfangreiche Posaunen, während die ersten vier Posaunen jeweils nur kurze Verse sind, sehen wir bei den anderen drei Posaunen ausführliche Beschreibungen und die beginnen eben hier wieder mit dem Stern, der vom Himmel fällt, hier jetzt Mohammed, der den Schlüssel zum Abgrund bekommt, der Abgrund, die arabische Wüste, mit der Botschaft, die er predigte im Koran, waren biblische Elemente, die eindeutig entgegen dem Katholizismus gerichtet waren und den Islam bis heute immun gemacht haben gegen die katholische Lehre, sodass er sich dort nicht ausbreiten konnte. Ausgelöst durch den Islam, durch Mohammed, die Araber in der fünften Posaune, die Türken dann in der sechsten Posaune, sie übernahmen die Lehre Mohammeds und jetzt in der siebten Posaune, in der wir heute leben, dann auch Feuer und Blitze, von denen die Rede ist. Wir sind im Einzelnen im Seminar darauf eingegangen. Hier seht ihr, die ersten vier Posaunen brachten das antike Rom zu Fall. Die letzten drei Posaunen, werden das geistliche Babylon zu Fall bringen. Die ersten vier Posaunen wurden durch germanische Völkerwanderungen zu Fall gebracht. Babylon aber wird durch die islamischen Völkerwanderungen schließlich zu Fall gebracht werden. Interessant, dass in dieser fünften Posaune beschrieben wird, dass diese Macht, die da aufsteigt oder dieser Abgrund, der sich da öffnet, da kommt Rauch heraus und die Heuschrecken kommen in großen Scharen und wir sehen hier links das Gebiet, in dem die Wüstenheuschrecke schlüpft, nämlich das ist das dunkelgrüne Gebiet und das gelbe Gebiet ist das Gebiet, wohin sie sich auch ausbreitet. Und wenn wir das einmal damit vergleichen, denn wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir, dass die ismaelitischen Heere und auch die Midianiter als Heuschreckenschwärme beschrieben werden, schon im Buch Richter, dann sehen wir hier rechts, dass das Ausbreitungsgebiet des Islam in etwa genau diesem Gebiet auch entspricht. Also ein treffendes Symbol in jederlei Hinsicht. Abu Bakr, das war der Nachfolger Mohammeds, im Jahr 632, als Mohammed starb, gab er seinen Soldaten einen Auftrag, er gab ihnen 10 Gebote, wie sie vorgehen sollten im Krieg. Und ein Gebot war das, also die 9 Gebote gingen eigentlich darum, wen sie alles schützen sollten, Bäume, Obstbäume nicht fällen, Frauen nicht töten und so weiter. und auch gläubige Menschen, die friedlich und zurückgezogen leben, Geistliche nicht töten, aber doch eine Kategorie Menschen sollten sie töten, so sagte er, das waren die Leute, die sich die den Kopf kahl geschoren haben, aber ringsherum ein Band stehen lassen, eine Beschreibung also der römischen Tonsur, hier sehen wir Martin Luther als Mönch mit römischer Tonsur, während die Kirchen, die orthodoxen Kirchen im Osten, alle ihr Haupt ganz scherten und die Mönche in England und Irland und Schottland, der keltischen Kirche, nur den vorderen Teil ihres Hauptes scherten, hat die römische katholische Kirche die römische Tonsur eingeführt und sie konnte es natürlich nicht wissen, weil so schnell haben sich damals die Nachrichten, glaube ich, nicht verbreitet, dass im Jahr 632 der Abu Bakr dafür einen Tötungsbefehl gegeben hat. Er sagte, die islamischen Herren sollten alle solche Menschen töten. Ein Jahr später, nämlich nur in Spanien, sehr weit entfernt, hat das Konzil von Toledo diese römische Tonsur, Corona Clericalis auch genannt, verbindlich für alle römisch-katholischen Priester eingeführt. Und 1972 wurde diese Tonsurpflicht vom Vatikan erst wieder abgeschafft. Interessant, dass in den Posaunen in der fünften gesagt wird, dass diese Heuschrecken denen, die das Siegel Gottes haben, keinen Schaden tun sollten, also den Sabbathaltern keinen Schaden tun sollten. Alle anderen Kirchen, die keltische, die orthodoxe Kirche, haben den Sabbat gehalten, nur die römisch-katholische hat den Sonntag zu dieser Zeit gehalten. Wir sehen dann, dass die Posaunen sagen, dass dieser Islam das römische Reich quälen wird und tatsächlich die arabischen Heere, überhaupt die Araber, breiteten sich in dieser Völkerwanderung von Arabien wie ein Halbmond bis nach Spanien aus und bis in die heutige Türkei im Osten. Und geboten so der Ausbreitung des Katholizismus Einhalt. Wie ein Skorpion stachen sie dann zu, weil sie ja wie ein Skorpion stachen auch quälten. Hier oben, sie kamen bis in die Gegend von Lyon in Frankreich mit ihren Heeren, wo sie dann schließlich von Karl Martel besiegt wurden. Im Osten stießen sie mehrmals, und zwar die Bibel sagt insgesamt 5 Monate lang auf Konstantinopel vor, konnten es aber nicht einnehmen, denn in der fünften Posaune hat der Islam Rom nur gequält. Und Spanien hat er dann auch wieder verloren, der Islam. Später sehen wir aber, als dann die Türken kamen, dass auch sie sich wie ein Halbmond gegen Rom legten und dann sogar bis Wien vorstießen. Spanien war dann wieder verloren. Sie quälten hier nicht nur, sondern sie töteten ein Drittel der Menschheit, heißt es, symbolisch gesprochen, dass ein Drittel des Abendlandes an sie verloren ging. Bis oben Rumänien haben sie die Gebiete eingenommen. Wir haben gehört, dass die Winde am Euphrat gelöst wurden. Das lesen wir auch dann in der sechsten Posaune. Und da wird nun beschrieben, wie die wirtschaftlichen, die Handelswege Roms austrocknen, endgültig dann in der siebten Plage. Und hier werden die Winde schon gelöst. Tatsächlich war es so, dass der Islam sich so ausbreitete, dass die Handelswege, die Rom hatte, die dann auch hier über das Schwarze Meer eigentlich gingen, bis hin zur Seidenstraße nach Fernost, die waren jetzt blockiert durch die Osmanen, durch die mächtige Herrschaft. Man konnte sie zwar noch benutzen, aber nur mit hohen Zöllen. Deshalb suchte man nach Alternativen. Wir sehen das hier auf der Karte. Und tatsächlich, man fand dann auch diese Alternativen. Also letztlich ausgelöst durch die Türken hat man im Prinzip Amerika entdeckt, weil das war die Notwendigkeit. Man suchte nach alternativen Handelswegen. Und Vasco da Gama hat auch die Südumgehung um Afrika gefunden, sodass man auf diese Handelswege durchs Osmanische Reich nicht mehr angewiesen war. Wir sind darauf sehr ausführlich eingegangen in unseren Seminaren, ist durch die Fortschrittlichkeit, die Wissenschaftsfreundlichkeit im Islam, die Kulturblüte, die zur Zeit des Mittelalters dort war, schließlich bei uns auch die Renaissance und die Aufklärung ausgelöst worden, weil wir im tiefen Mittelalter hier gelebt haben und die Menschen wurden langsam des Papstes überdrüssig, haben sich auch der Manuskripte bedient, die die Araber von den Griechen erhalten hatten, übersetzt hatten, die ganzen wissenschaftlichen arabischen Schriften, Mathematik, Medizin, Astronomie, was alles sehr fortschrittlich war. Die hatten Krankenhäuser, wo täglich die Bettwäsche gewechselt wurde zu dieser Zeit, wo wir hier im finsteren Mittelalter waren. All das schwappte nun langsam nach Europa über und sie haben auch dafür gesorgt, wie Ellen White schreibt, dass die Reformation Erfolg hatte, weil die Heere des Papstes mit den Türken so beschäftigt waren, ist es ihm entgangen, die Reformation im rechten Moment niederzuschlagen. Schließlich die Französische Revolution, man wurde so wütend auf den Papst hier in Europa, dass man sogar Gott und die Bibel schließlich verbot, nicht nur den Papst, inhaftierte. Und die Adventisten führen somit ihre Entstehung letztlich auch auf den Islam mit zurück, weil er den Entfaltungsraum dafür in der alten Welt und auch in der neuen Welt ausgelöst hat. Und wenn wir die sechste Posaune lesen, stellen wir fest, dass die Entstehung der Adventgemeinde, wie sie im 10. Kapitel der Offenbarung beschrieben wird, auch Teil dieser sechsten Posaune ist, nämlich der türkischen Völkerwanderung. All das geschieht unter der sechsten Posaune. Und so kamen wir zu der revolutionären und auch sehr provokativen Aussage, dass wir dem Islam also mit unserer Existenz verdanken, eben weil er durch sein Eingreifen dem Protestantismus in der alten und neuen Welt den Entfaltungsraum öffnete und dann das Fundament dadurch für die Adventbewegung geschaffen war. Wir haben dann die Prophetiekarte, die unsere Pioniere bekommen haben, auf der wir hier sehen, dass der Islam, ich zeige das mal hier links auf der Karte, eine wichtige Rolle spielt. Dieses Segment hier unten rechts habe ich rechts nochmal vergrößert. Dort werden die Daten angegeben der 5. und 6. Posaune, arabische und türkische Völkerwanderung. Die Adventbewegung hat dann wie damals das Volk Israel in der Wüste am Sinai die Gesetzestafeln bekam, so bekamen wir hier für unsere Prophetie eine Grundlage, eine Prophetiekarte, die auf die Bedeutung des Islam hinweist und damit hat der Islam einen festen Platz in der Adventbotschaft erhalten. Ellen White sagt nämlich, ich sah, dass die 1843er Karte von der Hand des Herrn geleitet wurde und nicht verändert werden soll, dass die Zahlen so sind, wie er sie haben wollte, dass seine Hand einen Fehler, das war die, dass sie anfangs dachten, Jesus kommt 1843 wieder, sie hatten das Jahr Null vergessen, dass es das nicht gibt und kamen bei den 2300 Abenden und Morgenen deswegen nicht auf 1844 erst. Diesen Fehler hatte seine Hand selber in ein paar Zahlen verborgen und später hat er dann seine Hand zurückgezogen, so schreibt sie in Early Writings, Erfahrung Gesichte, im Englischen Seite 74. Rom und Islam, wir sehen das hier, das war die römische Herrschaft im Mittelalter, 1260 Jahre lang von 538 bis 1798. Was hat Gott dagegen gemacht? Er hat die fünfte Posaune geschickt von 606, wo Mohammed zum ersten Mal sich in die Höhlen zurückzog, um dort geistliche Rüstzeit zu halten, bis hin dann nach der sechsten Posaune, wo die Türken ihre weltpolitische Bedeutung verloren, weil sie sich unter die Macht und unter den Schutz der Alliierten stellten, 1840. Wir sehen also, dass Gott hier gegen Rom eine Gegenkraft ins Leben rief oder dies zuließ, dass dies geschah, dass hier durch die fünfte und sechste Posaune Rom in Schach gehalten wurde, dass es nicht übermächtig wurde. Er wollte sein Volk bewahren, auch die Reformation ermöglichen, die Adventbewegung, all die letzten Ereignisse. Und als dann die tödliche Wunde vollzogen wurde, war ja auch die Aufgabe dieser Posaunen erfüllt. Und kurze Zeit drauf haben die Türken dann auch ihre weltpolitische Bedeutung wieder verloren. Dann haben wir uns noch angeschaut, was denn im Islam so gelehrt wird. Das war am Freitag dann und ich habe hier einfach mal bildlich die fünf Glaubenssäulen des Islam dargestellt, links in arabischer Schrift, ihr Glaubensbekenntnis, dass es nur einen Gott gibt, dass Mohammed von ihm gesandt war. Dann hier in der Mitte das Gebet, fünfmal am Tag wird es verrichtet, natürlich außer dem freien Gebet, das sie zu jeder Zeit, wie wir auch sprechen. Rechts sehen wir das Fastenbrechen am Abend eines Ramadan-Tages. Wir haben ja gerade zur Zeit den Ramadan. Einen Monat fasten sie. Dann haben wir hier links ein Bild für die Almosen, die sie geben. für die Grundeinstellung, die sie haben an Großzügigkeit und also Hilfsbereitschaft gegenüber Bedürftigen, Sklaven, Schuldnern, Reisenden und so weiter. Und rechts ihre Pilgereinstellung, das ganze Leben als Pilgerschaft, so wie es auch bei Abraham war. Hier in Mekka dreht sich alles um Abraham und seine Geschichte. Das wird dort nachempfunden, wenn sie dorthin kommen. Einmal im Leben, falls sie finanziell dazu die Möglichkeit haben. Und wir sehen also hier, dass doch wir sehen können, dass die Verheißung an Ismael, dass auch durch ihn Segen kommen würde über die ganze Welt, sich in einer Form, wie wir es vielleicht nicht gedacht haben, erfüllt hat. Das so als Überblick zu dem, was wir im Seminar besprochen haben. Und ihr könnt es sicherlich dann auch bestellen per DVD. Vielleicht könnt ihr mir das Mikro anmachen. Dann möchte ich euch nämlich gerne noch ein bisschen erzählen, wie ich selber überhaupt dazu gekommen bin, mich damit zu beschäftigen. Also meine eigene Erfahrung. Besonders beeindruckt hat mich als Kind, dass meine Mutter mir erzählte, dass sie irgendwann mal, als ich noch in der Wiege lag, da war sie zu der Erkenntnis gekommen, sie müsste mich jetzt wirklich nur noch pünktlich zu den Mahlzeiten rausnehmen, auch wenn ich schreie. Und so kam sie dann an einem Sabbat, wo sie das frisch sich vorgenommen hatte, also war das ein Sabbat, wo ich wieder dort in der Wiege lag und dann habe ich angefangen, wieder zu schreien und eigentlich hätte sie mich jetzt noch, 10 Minuten schreien lassen müssen, bevor sie mich da rausholt. Aber sie dachte dann irgendwie, naja, heute ist Sabbat, da mache ich dann nochmal eine Ausnahme und holte mich raus. Und 5 Minuten später, wir wohnten in einem alten Bauernhaus, brach aus der Decke also ein Riesenteil raus, das dann genau auf die Wiege drauf fiel. Und es war ein Glück, dass sie dieser Eingebung nachgekommen war, um mich da rauszuholen. Und mich hat diese Geschichte als Kind immer sehr beeindruckt, weil ich dachte, Gott hat mich, hat da schon mein Leben gerettet. Und ich denke, ihr könnt vielleicht aus eurem Leben ähnliche Geschichten erzählen, wo man dann spürt, Gott hat für mich einen Auftrag oder Gott möchte, dass ich hier bin. Und da habe ich immer danach gesucht, schon als Jugendlicher, was ist mein Auftrag, wie kann ich Gott dienen? Und habe mich dann auch taufen lassen mit 14. Und interessanterweise schon als Kind, ich sehe das heute rückblickend so mit anderen Augen, habe ich mich immer schon sehr für diese Stammbäume der Patriarchen interessiert und mit 15 dann ganz intensiv Prophetie studiert, obwohl ich da zu manchen noch ganz anderen Erkenntnissen kam, die ich dann später wieder verworfen habe. Auch habe ich mich schon als Jugendlicher mit Fremdsprachen viel beschäftigt, denn meine Mutter hatte mal eine Zeit lang Theologie studiert und dadurch auch Griechisch und mein Vater interessierte sich sehr für Englisch und irgendwie lag das so in unserer Familie drin. Und auch was mich immer fasziniert hatte, waren fremde Schriftzeichen, so Geheimschriften schreiben und so. Aber für mich war das klassische, die klassische Art, Gott zu dienen, eben der Missionsarzt oder der Buchevangelist oder eben der Prediger. Missionsarzt kam für mich irgendwie dann nicht in Frage, weil ich merkte, also ein Arzt ist eigentlich doch verpflichtet, seinen Beruf und seine Patienten an erste Stelle zu setzen, bevor seine Familie kommt. Und für mich war irgendwie Familie wichtig und deswegen dachte ich, also die Option wähle ich nicht. Buchevangelist war für mich was Gruseliges, weil ich schon immer jemand war, der im ersten Kontakt mit Menschen etwas zurückhaltend ist. Von Tür zu Tür gehen war für mich immer sehr, eine Selbstverleugnung, nichts, was mir so große Freude gemacht hat, wobei ich da auch schöne Erlebnisse hatte. Und so dachte ich, ich werde Prediger. Dann machte ich zu dieser Zeit Zivildienst und eine liebe Schwester, die zufälligerweise heute auch unter uns ist, mit der sprach ich am Telefon, da war ich 19 Jahre alt, und sie sagte, was willst du denn mal werden? Was willst du denn machen, wenn du nach dem Zivildienst? Dann sagte ich, ich will eigentlich auf die Marienhöhe gehen, aufs Predigerseminar, und da sagte sie, mach das bloß nicht. Mein Sohn ist da hingegangen und er hat seinen ganzen kindlichen Glauben verloren. Naja, ich meine, für mich hat es eigentlich jetzt nicht eine Bedeutung, was ein anderer Mensch mir irgendwie sagt. Ich muss ja von Gott die Sicherheit haben, was er für mich möchte. Aber es war mir in diesem Moment, konnte es nicht erklären, weil ich auch schon vorher immer darum gebetet hatte, dass Gott mir wirklich eine klare Weisung gibt, war es mir in diesem Moment, als hätte Gott zu mir gesprochen. Und so habe ich das verworfen. Am Ende meines Zivildienstes, 1990, haben wir einen Urlaub in Marokko gemacht, einige Jugendliche. Wir nahmen einen alten Mercedes-Benz und machten uns auf den Weg über Frankreich, Spanien, waren dann 2 Wochen dort in Marokko. Und meine Faszination natürlich für diese Schriften und Fremdsprachen, die wurde dadurch erst recht verstärkt. Mein erstes arabisches Wort, was ich lesen lernte, war Coca-Cola, weil das sehr leicht, da wiederholen sich die großen Werbetafeln ja auch überall und die Buchstaben wiederholen sich da drin auch. Als ich nach Hause kam, erfuhr ich, dass der Zivildienst generell verkürzt würde in Deutschland und ich musste mich jetzt sehr schnell entscheiden, was ich denn nun machen wollte. Und alle meine Pläne waren ja zunichte gemacht, weil ich war mir vorher ganz sicher gewesen, ich will Theologie studieren, wofür ich heute dankbar bin, weil ich sehe, dass meine Fähigkeiten eben in einer ganz anderen Richtung lagen als die einer Person, die jetzt, sagen wir mal, viele Trauungen und Beerdigungen hält und und regelmäßig predigt und eine Gemeinde betreut und so weiter. Nun, Gott wusste es besser, aber er hat mir nichts gesagt. Und dann habe ich eben mein Studienbuch genommen, was man alles so studieren, bin es nochmal durchgegangen. Mir war klar, ich hatte Abitur gemacht, jetzt wollte ich das auch nutzen und eben studieren. Und ich habe dann zu Gott gesagt, wenn du mir nichts zeigst, dann mache ich halt einfach das, was ich jetzt denke, was mir Spaß machen würde halt. Ja, mir war klar, ich wollte was mit Sprachen machen, die europäischen Sprachen, das war mir zu überlaufen, hunderte Studenten in Hörsälen, fernöstliche Sprachen war mir zu fremd, Japanisch und Chinesisch, da konnte ich irgendwie, hatte ich keinen Bezug dazu, aber Arabisch und Hebräisch, das hat mich schon immer fasziniert, Hebräisch wegen der Bibel, des Judentum und Arabisch eben, weil ich jetzt selber in diesem Land gewesen war, und auch der Islam. Und so fand ich da drin einen Studiengang in Frankfurt, wo man Hebräisch und Arabisch gleichzeitig lernen konnte. Allerdings musste man auch Türkisch dazu lernen, was mir gar nicht gefiel, denn ich hatte öfters mal türkische Zeitungen an Kiosk gesehen und dieses Önümüstükü Üstüm, irgendwie diese Sprache schien mir sehr hässlich zu sein. Immerhin konnte man sie lesen und deswegen wusste ich ja, dass sie nicht so schön war in meinen Augen. Aber ich wusste damals noch nicht, dass genau Türkisch die Sprache sein würde, die ich jetzt heute noch am meisten benötigen würde. Gut, ich habe dann einfach mich registrieren lassen, habe da auch einen Studienplatz bekommen. Ich muss aber sagen, ich hatte immer irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ich gehe jetzt halt doch irgendwie meinen eigenen Weg. Ich mache das, was mir Spaß macht. Aber Gott hatte mir ja nichts anderes gezeigt. Und das, was ich für ihn machen wollte, das hat er mir ja eindeutig gecancelt. Nun, ich ging also an die Uni Frankfurt und heiratete auch schon bald darauf. Eine Woche später nach der Heirat wurde ich 21 Jahre, meine Frau Bettina, und studierte dann, also es war gerade am Anfang meines Studiums, und nach dem ersten Jahr meines Studiums hatte ich dann einen Aufenthalt in Damaskus, einen Monat lang, wo ich Arabisch einen Intensivkurs machte, und irgendwie arbeitet es in mir weiter, ja, kann ich dir, Gott, vielleicht mit diesen Gaben dienen? Und ich meine, nach einem Jahr Arabisch, ich konnte mich gerade so radebrechend irgendwie durchschlagen mit Taxifahren oder wenn ich was einkaufen wollte, denn andere Sprachen in Damaskus halfen leider nichts, also man musste nun wirklich ran. Und aber so meine Sehnsucht, Adventisten fand ich doch dort auch nicht, später hatte ich gefunden, die sind in Syrien noch bis heute, glaube ich, verboten, nennen sich da auch Sabbatarier oder Septiun, das wusste ich nicht, obwohl die da auch im Untergrund existierten. Ganz am Schluss sagte mir unsere katholische Gastfamilie in der Altstadt von Damaskus, unweit, wo die Straße auch ist, die in der Bibel vorkommt, wo Paulus gewohnt hat, dann sagte sie mir, sie kennt eine, aber da war es schon zu spät, also eine Adventistin, als sie endlich begriffen hatte, was für eine Religion ich angehörte. Aber das war schon kurz vor meiner Abreise. Aber da schlug ich einen Text auf, wo ich irgendwie getröstet wurde. Ich wollte irgendwie Gott dienen, auch in diesen Ländern, aber natürlich mit den rudimentären Sprachkenntnissen, die ich hatte, war ja da nicht mal eine tiefergehende Kommunikation möglich. Und ich lernte eigentlich auch niemanden dort so richtig kennen. Aber ich las dann hier diesen Text in Jesaja 42, Vers 1 bis 11, den möchte ich euch mal vorlesen. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Ist natürlich ganz klar, dass hier von Jesus die Rede ist. Aber wenn Jesus in uns leben soll, ist es ja auch ein Auftrag, der an uns alle geht. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das war mir also sehr sympathisch, weil ich eben so diese aggressiven, klassischen Missionsmethoden, die kamen mir manchmal eben so ein bisschen zu laut vor. Also ich war eher so ein leiserer Typ und es war mir hier sympathisch, dass er eben nicht irgendwie so sehr initiativ vorgeht und da seine Stimme laut hören lässt. Und was mir auch sehr gefallen hat, war, dass hier steht, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das heißt, wenn ich irgendwo etwas sehe, wo ich denke, hat Gott auch seine Spuren hinterlassen, da kann ich auch nicht ankommen mit meiner Wahrheit und die dem anderen vor den Kopf knallen, sage ich jetzt mal, und ihm gleich sagen, alles das, was du denkst und glaubst, das ist vom Teufel, so wie es leider oft viele evangelikale Christen auch mit Moslems machen. Nein, Jesus wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen, Vers 4, noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete und was ihr entsprost, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Zum Bund des Volkes, das war dann auch ganz interessant, weil ich meine Schwester einen Freund kennenlernte, der auch aus der Gemeinde war, und der begann nun, alles anzuzweifeln. Er fing an, Ellen White anzuzweifeln, er fing dann den Sabbat anzuzweifeln, irgendwann war er bei der Bibel angekommen, am Schluss zweifelte er an Gott und warf seinen ganzen Glauben über den Haufen sozusagen. Und meine Schwester ging diese Schritte alle mit, weil er hatte auch so ein Redebedürfnis, fühlte sich von allen unverstanden. Meine Schwester war diejenige, die ihn verstand. Und so sind sie dann beide damals aus der Gemeinde rausgegangen. Und ich habe immer versucht, auch in Diskussionen mit ihm, war ich auch gezwungen, mich mit meinem Glauben so intensiv auseinanderzusetzen, dass ich sagen muss, ich habe in dieser Zeit eben den adventistischen Glauben wirklich bis in alle Ecken und Winkel versucht zu begreifen und zu erklären. Und weil mir auch klar war, ich will nur an etwas glauben, wovon ich selber wirklich überzeugt sein kann. Ja, und den Bund des Volkes stärken, denke ich, können wir nur, wenn wir unseren eigenen Glauben kennen. Und nur dann können wir auch zum Licht der Nationen werden, blinde Augen auftun, Gefangene aus dem Kerker herausführen, aus dem Gefängnis, die in Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Und das Frühere siehe, es ist eingetroffen und Neues verkündige ich, bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Und dann habe ich, glaube ich, aufgehört zu lesen. Oder es war mir nicht so bewusst, wenn man nämlich weiterliest, dann steht da in Vers 10, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Ruhm vom Ende der Erde, es brause das Meer und seine Fülle, die Inseln und ihre Bewohner. Die Stimme sollen erheben die Steppe, und jetzt kommt's, und ihre Städte, die Dörfer, die Kedar bewohnen. Und Kedar ist der zweite Sohn von Ismael. Jubeln sollen die Bewohner von Sela. Sela ist ein anderes Wort, das hebräische Wort für Petra, die Hauptstadt von Esau, der Edomiter. Jauchzen sollen sie vom Gipfel der Berge hier. Das ist die zweite endzeitliche Prophezeiung, die nicht so ausführlich ist wie die in Jesaja 60, darüber, dass gerade in der Endzeit diese Söhne des Ostens kommen und Gott loben werden. Und irgendwie habe ich über die Jahre dann nochmal in meinem Tagebuch gelesen, was ich damals eingetragen habe, und bin darauf gestoßen, dass Gott vielleicht mir doch wirklich auch das Herz dafür schenken will, dass ich auch mit dazu beitragen kann, durch mein Zeugnis, dass Menschen aus diesen Ländern Gott auch loben, weil sie Jesus kennengelernt haben. Nun, um das kurz zu machen, Gott musste mich erst in vielerlei Hinsicht demütigen, meine Pläne in jeder Hinsicht durchkreuzen. Alles, was ich mir vornahm, gelang also prinzipiell nicht. Gott hatte da andere Pläne. Ich wollte als Praktikant in die Türkei gehen, einen Freund dort bei seiner Arbeit unterstützen. Das klappte nach meinem Studium nicht. Das Studium wollte ich zwischendrin abbrechen, weil ich durch die Zwischenprüfung durchgefallen war, ich mich nicht auf den Geheimtipp-Text vorbereitet hatte. Hinterher stellte sich raus, es war nicht möglich, diese Prüfung zu bestehen für einen nicht-arabischen Muttersprachler, wenn er nicht sich auf einen ganz bestimmten Text vorbereiten würde, aus dem der Text dann auch drankommen würde. Ich konnte aber das wiederholen und habe dann auch wieder gut bestanden, aber ich war zwischendrin auch versucht, es wieder abzubrechen. Immer dieses schlechte Gewissen, da hatte ich mich sogar schon in Friedensau wieder für Theologie eingeschrieben, weil ich dachte, ich bin dem lieben Gott irgendwie davon gerannt. Aber auch Gott hat dort wieder einen dicken, dicken Strich durch die Rechnung gemacht, weil meine Frau hätte versetzt werden müssen, weil sie die Ausbildung von ihrer Behörde bezahlt bekommen hatte, war sie verpflichtet, dort zu bleiben. Sah auch alles wunderbar aus, dass sie dorthin kommen könnte, auch aufs Landratssozialamt, wo sie arbeitete, denn der Sozialamtsleiter dort bei Friedensau war ein Adventist und oh Wunder, der Landrat auch, und die sagten, wir stellen dich ein, wir müssen erst noch 70 Leute entlassen, aber dann können wir dich einstellen, denn du kannst schon das neue Computerprogramm, was wir hier jetzt auch einführen, was ihr im Westen schon habt, also es sah eigentlich ganz toll aus, aber kurz vorher hieß es, also vom Land her, von ganz oben her gibt es einen Einstellungsstopp, sie können leider nichts machen, und damit war dieser Weg auch wieder geplatzt. Aber dann war ein lieber Bruder da, dessen Tochter heute auch unter uns sitzt, der leider schon verstorben ist, der mich dann ermutigt hat, das, was man angefangen hat, soll man auch vollenden. Und so habe ich mich dann entschlossen, gut, dann mache ich jetzt erst mein Studium fertig. Nach meinem Studium bin ich dann sehr schnell, nach einem Jahr schon in die Arbeit zur Hoffnung weltweit gerufen worden, wo ich bis heute die Redaktion der Zeitschrift mache, die übrigens auch hinten ausgelegt ist und wo ihr euch bitte auch reichlich bedient, kostenlos, weil wir die alten Hefte nicht mehr mitnehmen möchten. Wir haben immer noch einiges an Bestand da, was ja auch schön ist, dass man zu jeder Freizeit nochmal so diesen Überblick geben kann. Aber ich muss sagen, diese ganze Geschichte mit dem Islam, mit Judentum, mit den Sprachen, ich hatte auch ein bisschen Persisch, also ich musste 2 Jahre Türkisch, 1 Jahr Persisch und jeweils 5 Jahre Hebräisch und Arabisch lernen in meinem Studium. Und es war nicht familienkompatibel, denn die Zeit, es war auch, muss ich ehrlich sagen, meine Leidenschaft, meine Sucht. Und die Zeit, die ich damit verbrachte, ging natürlich auf Kosten meiner Familie. Damit Geld verdienen konnte man nicht wirklich. Mit 2 Töchtern, die uns dann geboren wurden, war meine Frau auch nicht irgendwie geneigt, dass wir jetzt mal eine Zeit in Orient gehen. Und so habe ich dann irgendwann erkannt, scheinbar braucht es Gott nicht. Und des schweren Herzens habe ich eines Tages alle meine Bücher, meine Lexika genommen, in eine Kiste getan und habe sie eigentlich wie der Abraham den Isaak. Ich habe wirklich innerlich damit abgeschlossen, habe die ganzen Sachen auf den Dachboden getan und gedacht, wenn ich mal Zeit habe, dann fahre ich an die Uni in Freiburg und hänge da einen Zettel aus, um die Sachen gebraucht dann weiter zu verkaufen an andere Studenten. Inzwischen hatte ich noch einen englisch gesprüften Englischübersetzer gemacht und war eben in der Redaktion auch mit der Zeitung ausgelastet, verdiente auch mein Geld. So habe ich das opfern können, und kurze Zeit drauf rief mich ein Freund an, der mich einlud, 2005 war das dann, 10 Jahre nach dem Ende meines Studiums, mit in die Türkei zu kommen und dort alte Kontakte von ihm zu besuchen. Und damit fing die Geschichte dann wieder an. Und dann hat Gott plötzlich die ganzen Sachen mir wieder zurückgegeben, sodass ich heute das zwar gerne wieder mache, habe große Freude dran, ist auch mein Talent, aber ich brauche es nicht, um glücklich zu sein. Diese Suchtbeziehung dazu habe ich nicht mehr. Und es ist dann so gekommen, dass ich jedes Jahr einmal dort war und jetzt nach vielen Jahren sehen kann, dass Gott den Strich, den er immer durch meine Rechnung gemacht hat, nur gemacht hat, weil er wusste, was für mich am besten wäre und wie er mich am besten gebrauchen kann. Ich musste viel verlernen, meine Ideen aufgeben, mein Denken verändern, auch meinen Glauben verändern. Viele Kartenhäuser, die ich hatte, auch an geistliche Vorbilder, die ich hatte, sind zusammengestürzt. Vieles, was ich glaubte, hat sich als Fälschung oder Fantasie rausgestellt. Also insgesamt war das ein sehr großer Reinigungsprozess. Und so begann ich dann eben, nachdem ich das erste Mal in der Türkei war, 2005, und dort eine Predigt hörte über Ismael von einem türkischen Adventisten und Hagar, die mich also schockierte. Ich habe darüber am Anfang unseres Seminars ausführlich berichtet über Hagar und Ismael. Da habe ich mich entschlossen, darüber muss ich einen Artikel schreiben. So schrieb ich den ersten Artikel im Jahr 2006 in der Ausgabe 3 im Festen Fundament. Die liegt auch da hinten. Dann schrieb ich im August desselben Jahres einen Artikel über das Evangelium und den Islam. Ist der Islam offen fürs Evangelium? Im April 2007 wieder einen Artikel über Islam. dann 2008 im August über die Gewaltlosigkeit im Islam und Oktober 2008 Wort und Schrift über den Koran, über die Bibel. Und ich muss sagen, ich bekam da einige Leserbriefe, wo ich mich warm anziehen musste und wo ich dachte, das Thema ist nicht so, also das hat keiner Verständnis für. Für viele ist der Koran ein dämonisches, satanisches Buch, Mohammed der falsche Prophet und Allah der Mondgott. Und natürlich, wenn man diese evangelikalen Schriften liest, die sowas vertreten, weil man ja in Israel das endzeitliche Hauptereignis sieht und der Islam praktisch der Antichrist ist in dieser Sicht. Viele Evangelikale haben das ja aufgegeben, in Rom den Antichristen zu sehen. Dann sind wir doch auch davon sehr beeinflusst. Also habe ich dann eigentlich auch gesagt, lieber Gott, ich lasse das Thema einfach auf sich beruhen. Das ist zu heiß, das versteht, da ist zu wenig Verständnis dafür. Doch dann, es ließ mir keine Ruhe, begann ich im Juni 2009 den ersten Teil meiner Serie über die Söhne des Ostens zu schreiben, weil ich mir gedacht, also wenn das jemand verstehen soll, dann muss ich wirklich bei Adam und Eva anfangen und nur von der Bibel her aufbauen. Und so habe ich über die Söhne des Ostens und über den Islam in der Prophetie, die fünfte und sechste Posaune, dann eine 15-teilige Reihe geschrieben, die hat sich bis dann in die Zeitung Versöhnungstag erstreckt. Am ersten Jahr, also im Januar 2012 diesen Jahres erschien dann der letzte Teil. Und aus dieser Serie heraus ist jetzt auch das Seminar entstanden. Und ich muss sagen, der Alberto hat mir mal zu einem gewissen Zeitpunkt, da war ich noch bei Ismail und so, da hat er mir gesagt, du wirst einmal einen Vers-für-Vers-Kommentar zu den Posaunen schreiben. Und da habe ich noch laut gelacht, denn die Posaunen waren für mich das absolut rote Tuch in der Prophetie. Ich habe zwar viele Kapitel, war Prophetie begeistert, viele Kapitel verstanden in der Prophetie, aber eben die Posaunen, da gab es so viele Auslegungen, dass ich irgendwann die weiße Fahne gehisst hatte. Aber tatsächlich, Gott hat mir zur rechten Zeit, als dann dieses Thema kam, im Bibelstudium immer wieder die richtigen Texte geschenkt, plötzlich Informationen zugespielt oder ich hatte wieder die richtige DVD gehört oder ein neues Buch gelesen, sodass sich immer wieder eins zum anderen zusammensetzte und ich immer wieder weiterschreiben konnte oder mal einen Monat pausieren musste, wenn ich eben gerade wieder nicht weiterkam und selber oft ganz gespannt war, wie es weitergehen würde. Und so hat sich das, denke ich, dass dieser Text, damit will ich jetzt auch zum Schluss kommen, dass der sich wirklich erfüllt hat, wo Gott sagt, auch für Ismael habe ich dich erhört. Wenn man das in der Bibel studiert, dass man sieht, dass Gottes Handschrift auch dort zu erkennen ist. Natürlich, der Islam ist so wie die Mondsichel. Das Alte Testament ist wie der Vollmond. Beide spiegeln Jesu Gerechtigkeit wieder, der Islam, aber nur in einem kleinen Ausschnitt, und zwar genau in dem Ausschnitt, den er braucht, um den katholischen Irrlehren entgegenzutreten, was auch seine prophetische Aufgabe war. Und viele Muslime entdecken heute Jesus und die Bibel durch den Koran und treten in die Nachfolge Jesu. Darüber könnte man Geschichten erzählen. Immer mehr entdecken auch den Sabbat und die Adventbotschaft im Koran. So merkwürdig sich das anhören mag für Leute, die sich mit dem Koran nicht auskennen. Diese Moslems haben mit den Terroristen im Fernsehen wenig gemeinsam, wie ihr euch vorstellen könnt. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir ihnen in Liebe begegnen. Damals war es total revolutionär, als Paulus gesagte, dass das Evangelium auch zu den Heiden ging. Denn die Juden dachten, die müssten erstmal alle Juden werden. Sind wir in derselben Gefahr, dass wir heute als Adventisten meinen, dass die Adventbotschaft nur wir gepachtet haben, oder kann sie auch zu den Moslems gehen? Ihr könnt also gerne euch da hinten bedienen. Wenn ihr aufschlagt, die erste Seite in den Zeitschriften, findet ihr immer das Inhaltsverzeichnis und neben dem Titel steht rechts immer die Rubrik und die Artikelreihe über die Söhne des Ostens ist in der Rubrik Adventist Surrender erschienen, was man auch abkürzen kann als Adventure, Abenteuer also. Überall, wo ihr Adventure oder Adventist Surrender lest, dann findet ihr also gleich schnell, ob in dieser Ausgabe ein Artikel über die Söhne des Ostens ist. Aber viel einfacher natürlich, ihr geht auf unsere Website, wo alle Artikel, alle Zeitschriften einsehbar sind. Und da könnt ihr auch in einem Suchfenster einfach Söhne des Ostens eingeben und dann werden euch alle aufgelistet. Oder ihr geht über Themenindex auf Islam und dann findet ihr auch alle Artikel. Dann möchte ich noch sagen, dass ich hinten auf den einen leeren Tisch solche Zettel gelegt habe, wo ihr euch eintragen könnt mit eurer E-Mail-Adresse, wenn ihr gerne Rundbriefe empfangen möchtet zum Thema Islam. Wobei ich mir das so denke, wenn jemand dazu von euch eine spezielle Frage hat, dann kann ich ja auf diese Frage antworten, indem ich die Antwort dann an den ganzen Verteiler auch schicke oder wenn ich mal neue Informationen oder Gedanken zu dem Thema habe. Und ich habe euch auch eine zweite Tabelle hingelegt für diejenigen, die meinen Vortrag gehört haben oder die Präsentation, die wir mit Sophia hier zusammen gemacht haben über Bolivien. Ich mache da auch monatliche Rundbriefe, eigentlich so viel auch mit privaten Bildern von meiner Familie und was wir so erleben. Wer diese Rundbriefe gerne bekommen möchte, der ist auch eingeladen, sich da mit seiner E-Mail-Adresse einzutragen. Ja, das möchte ich zur Ehre Gottes sagen. Und Amen.